Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Moin und willkommen zur heutigen Podcast-Folge des Unternehmerentwicklers. Heute soll es um das Thema Krise und Krisenstadien von Unternehmen gehen. Und auch wenn man vielleicht denkt, dass jede Krise irgendwie anders ist und individuell den Unternehmer oder das Unternehmen trifft, so kann man doch feststellen, dass viele Krisen eine ähnliche Ursache haben und vor allem einen ähnlichen Verlauf haben. Und darüber haben sich schlaue Leute in den letzten Jahren immer mal wieder Gedanken gemacht und das dann auch wieder in so ein klassisches betriebswirtschaftliches Modell gedrückt. Und das möchte ich heute mit euch mal durchgehen, denn das eine oder andere ist dabei ganz interessant zu wissen, denn man erkennt diese Krise, die man im Unternehmen vielleicht hat, gar nicht so schnell oder sofort. Und wenn man es dann bemerkt, ist es vielleicht manchmal schon zu spät. Und damit ihr besser wisst, wo ihr mit eurem Unternehmen steht, wo ihr vielleicht gerade auch steht, das heißt, wo ihr vielleicht so ein paar Erkenntnisse schon habt und wo ihr vielleicht auch gar nicht extra hin wollt, wenn ihr da noch nicht seid, zum Glück, dafür machen wir die heutige Folge. Los geht's. Insgesamt teilen sich die Krisenstadien in 6 unterschiedliche Stadienteile auf. Das heißt, die beginnen wie so eine Art Trichter oben und laufen dann spitz nach unten zu. Und dieses spitze Zulaufen, das muss man sich wirklich dann wie so ein Dreieck nach unten ausgerichtet vorstellen, wie so ein umgedrehtes Dreieck, ist dafür da, um den Handlungsspielraum darzustellen. Das heißt, oben habe ich eine breite Übersicht und dort beginnt sozusagen meine Krise schon. Die merken die wenigsten, aber sie ist vielleicht schon da. Und nach unten hin wird die Krise immer deutlicher, einhergehend mit veränderten Handlungsspielräumen. Also die Handlungsspielräume des Unternehmers sind damit gemeint. Und immer enger werdenden Liquiditätsmöglichkeiten, also finanziellen Spielräumen. Auch hier sei nochmal dran erinnert an die Folge, muss ich gleich mal nachgucken, packe ich euch mit in die Shownotes mit der finanziellen Reichweite. Da geht es sozusagen ins Positive gesprochen, also wie weit kommt ihr mit eurem Geld, was ihr auf dem Konto habt, wenn die Umsätze ausgehen. Und hier heute geht es jetzt genau andersrum, darum, was passiert, wenn ihr eine Krise habt und der Handlungsspielraum finanziell immer enger und immer dünner wird. Ein klassischer Anfang für den Beginn einer Krise und als Ausgang oder als Ursache einer Krise wird die sogenannte Stakeholder-Krise bezeichnet. Das kann eine Änderung der Rechtsform sein oder das kann einfach eine Änderung in der Geschäftsleitung sein. Irgendetwas wird verändert oben in der Struktur des Unternehmens und damit verändern sich auf einmal ein paar Stellschrauben im Unternehmen und das ist soweit noch gar nicht merkbar oder spürbar. Aber irgendwie, naja, es verändert sich irgendetwas und naja, man erwartet jetzt, dass irgendwas kommt. Das hat finanziell noch gar keine Auswirkungen, sondern einfach nur, man hat irgendeine Änderung vorgenommen, man hat die Rechtsform gewandelt von der Einzelunternehmung in die GmbH oder was auch immer und versteht vielleicht einzelne Zusammenhänge, die damit einhergehen, nicht direkt. Und damit beginnt im Grunde eine Krise. Der zweite Punkt in diesem Trichter, das ist für mich eigentlich so der wichtigste Trichter und das ist so der eigentliche Einstieg, wenn man so will, in die echte Krise, das ist eine Strategiekrise. Das heißt, ein Unternehmen, das kein klar definiertes Ziel hat und einfach so vor sich herdümpelt, wenn man so will, generiert gerne bei stagnierenden Umsätzen höhere Kosten. Das ist so ein echter Klassiker. Die Umsätze laufen so gerade eben weg, aber durch Inflation und durch steigende Personalkosten zum Beispiel, weil Tariflöhne angehoben wurden, sind die Deckungsbeiträge einfach nicht mehr so, wie sie vorher waren. Und das fällt einem auch erstmal gar nicht so sehr auf, aber naja, es läuft eben sich irgendwie so zurecht. Und am Ende des Jahres sehen die Buchhaltungszahlen nicht mehr so gut aus wie im Jahr davor, aber insgesamt macht sich noch keiner Sorgen. Das ist die sogenannte Strategiekrise, weil stagnierende Umsätze auf steigende Kosten treffen. Der Liquiditätsbedarf geht ein bisschen nach oben und oben kommt sozusagen nicht mehr genug rein, aber das merkt man irgendwie noch nicht, weil es so schleichend ist. Also wenn ihr vorher vielleicht unterm Strich immer 600, 700 Euro übrig hattet oder auch 6.000, 7.000 Euro, das kann man ja in jede Dimension hoch oder runter rechnen, dann habt ihr vielleicht jetzt nur noch 300, 400 Euro oder in der großen Dimension 3.000, 4.000 Euro übrig. Und ihr macht euch da noch irgendwie gar keine Gedanken, weil das irgendwie alles noch ganz, ganz schick und nett aussieht. Aber im Grunde ist es schon eine Krise und wird als sogenannte Strategiekrise bezeichnet. Danach folgt unweigerlich die Produkt- und Absatzkrise. Das heißt, das kann ausgelöst werden durch einen hohen Reklamationsaufwand oder aber weiterhin schleppende Umsätze. Das heißt, ihr kriegt oben die Umsätze nicht mehr auf die Straße oder der Kunde kauft einfach nicht mehr so bereitwillig euer Produkt. Ihr könnt vielleicht keine höheren Preise am Markt durchsetzen, weil der Wettbewerbsdruck hoch ist oder warum auch immer. Aber auf der anderen Seite laufen halt die Kosten weiter und steigern sich immer weiter. Und wenn jetzt zum Beispiel, deshalb ist das eine Produkt- und Absatzkrise, der Reklamationsaufwand nach oben geht, dann ist klar, dass die Produktivität sinkt, die Mitarbeiter aber das gleiche Geld kosten, aber oben nicht mehr reingeht an Geld, sondern quasi das Geld, was man einnimmt, nochmal dreimal durch den Kreis gerührt wird oder nochmal im Topf umgerührt wird, weil ihr eben hohen Reklamationsaufwand habt. Ein hoher Reklamationsaufwand, andersrum gesprochen, ist ein Faktor oder ist ein Indikator für eine Krise in einem Unternehmen. Übrigens auch eine mangelnde Mitarbeiterproduktivität ist ein Hinweis für eine Krise in einem Unternehmen. Das heißt, wenn ihr vergleichbare Werte habt für eure Branche und die lautet zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter in der Branche XY 90 bis 100.000 Euro Umsatz netto generieren muss pro Jahr und in eurer Firma teilt ihr einfach den Umsatz durch eure Angestellten und kommt vielleicht auf 60.000 Euro, dann ist das ein Hinweis für eine schlechte Produktivität und eine beginnende bzw. vorhandene Krise. Das heißt, das Unternehmen könnte viel besser laufen, tut es aber nicht, weil einzelne Teile im Unternehmen falsch eingesetzt sind, nicht den Output bringen oder einfach ja unproduktiv sind. Warum auch immer, aus persönlichen Gründen, fachlichen Gründen, unternehmerischen Gründen, kann alles sein. So, jetzt wird es wieder wichtig. Der nächste Punkt, das ist jetzt schon der vierte Krisenpunkt. Wir haben immer noch Handlungsspielraum, aber der ist jetzt schon eingeschränkt, denn so langsam geht uns auch die Kohle aus. Das ist die sogenannte Erfolgskrise. Durch kleinere Umsätze oder durch stagnierende Umsätze und steigende Kosten habe ich mein Eigenkapital aufgezehrt. Oder aber das Geld, was mir zur Verfügung blieb, meine Substanz, wird immer geringer und wird immer weniger. Das erkenne ich spätestens am Bankkonto, vielleicht bei einer GmbH auch anhand meiner Bilanz, die ich vom Steuerberater bekommen habe oder die ich mit ihm durchgegangen bin. Viele erkennen es auch daran, dass zum Beispiel der Kontokorrent, ich erinnere hier an auch eine der vorherigen Folgen, wo es ums Thema Kontokorrent ging, der wird dauerhaft ausgenutzt und erhöht ausgenutzt, teilweise vielleicht sogar überschritten. Es muss noch nicht sein, dass der Banker anruft, aber der hat euch vielleicht schon auf dem Schirm, ohne dass ihr das wisst. Da ist also der Kontokorrent ausgenutzt oder schon überreizt. Das heißt, die Bank geht in die sogenannte geduldete Überziehung. Die ist dann sehr, sehr teuer, also nochmal teurer als der Kontokorrent. Gerne so bei 16%, 17%, 18%. Und deshalb ist der nächste Punkt, wenn ihr also da nicht spätestens reagiert und merkt, pass mal auf, mein Geld geht hier langsam flöten, ich muss dringend reagieren, dann kommt der fünfte Punkt von sechs und das ist dann der Punkt, der spätestens bei allen auffällt, das ist die sogenannte Liquiditätskrise. Und leider, und deshalb betone ich das so, ist das wirklich erst der Punkt, wo ganz viele Leute ins Handeln kommen und merken, oh, so langsam kriege ich kalte Füße, ich müsste jetzt mal irgendwas drehen. Das ist auch wirklich oft der Punkt, wo ich dann erst gerufen werde oder ins Spiel komme, eigentlich viel zu spät, denn dann ist man, wie ich immer gerne sage, bei der Bank der Bittsteller. Man muss bitten, dass man mehr Geld bekommt oder dass man nochmal Freiräume bekommt, um die Fehler, die oben gemacht wurden und nicht abgestellt wurden, jetzt im Nachhinein zu verändern. Deshalb kommt es auch oft vor, dass wenn ich zu Firmen fahre, die als erstes zu mir sagen, wenn ich so ein paar Sachen dann in den Raum werfe, Herr Stöbe, alles, was Sie hier sagen, kostet mich doch jetzt erstmal irgendwie wieder ein paar hundert Euro. Das Geld habe ich doch jetzt ganz knapp gar nicht oder vielleicht überhaupt nicht. Und es stimmt, das wirkt erstmal so. Also klassisches Beispiel fällt mir gerade ein, wenn ich zu einem Unternehmen komme und ich merke, der schreibt seine Rechnung seit Jahren mit Word. Kostet unheimlich viel Arbeit, ist unheimlich fehleranfällig, ist überhaupt nicht finanzamtskonform und bedingt einfach unheimlich viel Strukturaufwand und organisatorischen Aufwand beim Schreiber, also beim Unternehmer. Und das ist total unsinnig. Und dann empfehle ich, Mensch, statt dass du das mit Word hier machst, besorg dir doch bitte eine Software für 7 oder 8 Euro im Monat, cloudbasiert. Das geht schneller, einfacher, ist rechtssicher und du kannst die Daten digital an Steuerbüro übergeben. Dann denkt der natürlich erstmal, ey, seitdem ich den Berater da habe, kostet mich das hier irgendwie nur Geld. Jetzt 7 Euro im Monat, okay, ist nicht viel, aber vorher habe ich das ja nicht ausgegeben. Nur der Hintergrund ist natürlich, die Struktur zu verbessern und diese 7 Euro sind dann sehr, sehr gut investiert, denn wenn ich dadurch nur eine Stunde Arbeit im Monat spare und ich den Unternehmer mal mit einem Stundenlohn von 60 Euro nur kalkuliere, was sicherlich nicht viel ist heutzutage, dann merkt ihr schon, habe ich 53 Euro unterm Strich eingespart und gewonnen, nur durch diesen kleinen Kniff. Und das geht auf ganz, ganz vielen Ebenen und ist gar kein Hexenwerk. Das bedeutet nur, dass man eine gewisse Ahnung vom Markt haben muss, sprich, was gibt es für Softwareanbieter, wo sind die Fehler in der Struktur, was sind Komfortkreise, die einfach aufgelöst werden müssen, weil sie einfach total unsinnig sind. Da gibt es also den Unternehmer, der jeden Tag sein Auto zweimal waschen muss. Das macht er aber nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil er es einfach als Druckentlastung braucht, weil er natürlich einen erhöhten Stresslevel hat. Und da muss man ihm dann sagen, gut, mach es, aber das kostet dich unheimlich viel Geld. In die Waschanlage zu fahren und Geld auszugeben wäre hier einfacher, weil du diese Stunde, die du dann nicht verbrätst oder die halbe Stunde, die könntest du produktiv sinnvoll verwenden, zum Beispiel, um mit deinen Mitarbeitern zu sprechen. Also dieser fünfte Punkt, diese Liquiditätskrise, ist sicherlich der mit Abstand deutlichste Punkt vor dem letzten Schritt. Das ist nämlich dann die Insolvenzreife, die sogenannte Insolvenzreife. Und das ist auch der Punkt, wo die Handlungsfähigkeit und der Liquiditäts- oder die Liquiditätsmöglichkeiten ganz, ganz eng zusammengeschrumpft sind. Und Handlung und Liquidität fallen ja oft zusammen. Habe ich kein Geld mehr, kann ich auch keine Entscheidung treffen, die eben Geld kosten oder die mich aus diesem Sumpf wieder rausholen. Und dann bedarf es dann spätestens sogenannter Sanierungskonzepte, vielleicht über eine sanierte Insolvenz dann hinweg oder auch vor einer Insolvenzantragstellung, um dieses Unternehmen wieder flott zu machen. Und spannenderweise beginnt man dann damit, dass man mit den Banken spricht und versucht, einen kleinen liquiden Korridor wieder darzustellen, um eine Handlungsfähigkeit wieder herzustellen, um dann die Fehler, die oben nicht abgestellt wurden, wieder in den Griff zu bekommen. Das ist im Grunde der Werdegang einer klassischen Beratung und die Behebung von Ursachen einer Krise. Und diese Krisen, nochmal, können völlig unterschiedlich sein, aber sie laufen modellartig immer gleich ab oder oftmals gleich ab. Das heißt, wir haben so eine klassische Stakeholder-Krise oder einfach so eine undefinierbare Krise. Man merkt, da ist irgendwie was, aber ist noch nicht schlimm. Dann habe ich aber keine Strategie, ich habe keinen Plan, ich bin nur am Maulen, dass die Konkurrenz ja irgendwie alle Vorteile hat und ich ja nur die Nachteile auf dieser Welt gezogen habe. Spätestens dann kriege ich die Produkt- und Absatzkrise und merke, mein Produkt kommt beim Kunden nicht mehr so sehr an. Vielleicht bin ich auch so geartet, dass ich dann denke, der Kunde ist schuld und nicht ich oder mein Unternehmen. Und wenn ich dann immer noch auf ignorant stelle, dann habe ich spätestens irgendwann die Erfolgskrise. Mein Konkurrent wird ständig ausgereizt, Liquiditätsbetrachtung jetzt. Das heißt, ich habe einfach den Bedarf an Geld, habe aber vorne nicht mehr den Umsatz, habe vielleicht zu viele Mitarbeiter, müsste dringende, krasse Entscheidungen treffen, bin aber vielleicht entscheidungsschwach etc. pp. Und danach kommt eben dann die sogenannte Liquiditätskrise und wenn die erreicht ist, ploppt es auf, weil dann alle Alarmglocken läuten und man sozusagen dann in der Opferrolle verharrt und sagt, ja, ich habe ja kein Geld mehr, um es zu ändern. Stimmt nicht, du hast oben die Fehler nicht korrigiert, die dir jetzt auf die Füße fallen und jetzt bekannt werden. Ja, und dann haben wir eben als letzten Punkt die sogenannte Insolvenzreife und die Insolvenzreife bedeutet, entweder du meldest jetzt Insolvenz an oder vielleicht tun es auch andere für dich. Das bedeutet auch Krankenkassen, die zum Beispiel keine Beiträge überwiesen bekommen für die Mitarbeiter, die stellen dann irgendwann einen Insolvenzantrag für dein Unternehmen, das dürfen die, genauso übrigens wie es das Finanzamt darf. Wenn es ganz schlimm läuft, kann sogar die Kommune oder das Ordnungsamt eine Gewerbeuntersagung androhen und auch durchziehen. Das dauert allerdings extrem lang. Die sind da sehr nachgiebig und sehr nachsichtig. Mit denen kann man aus meiner Sicht zumindest hier oben in Schleswig-Holstein sehr gut schnacken und sprechen. Das ist bei den Sozialversicherungsträgern, Rente, Krankenversicherung deutlich, deutlich schwieriger. Die handeln eher wie eine Behörde und da ist es völlig egal, ob es um 3.000 oder 300 oder 30 Euro geht. Der Kunde, in dem Fall der Mitarbeiter, ist zu schützen und deshalb reagieren die sehr schnell und stellen auch sehr hohe Mahnforderungen, die dann ausgeglichen werden müssen. Die lassen da selten mit sich reden und die stellen dann im Zweifelsfall auch den Insolvenzantrag. Ja, wenn du Fragen hast zu einem dieser Themen oder zu einem anderen Thema, bitte immer her damit, wie immer. E-Mail-Adresse ist fragen@abs-ws.de und wenn ihr Lust habt, dann hört doch einfach nächste Woche wieder rein. Bis dahin, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.